Also ich kann nichts dafür, aber ich komme immer wieder eigentlich zu den gleichen Themen irgendwo hin. Und das ist Glaube, Gebet, Gottes Wort. Das ist einfach für mich das Wichtigste. Und wenn ich Bibel lese, merkt man einfach, das ist ein zentrales Thema, obwohl ja noch viele andere Dinge drinstehen. Aber um das dreht sich die ganze Sache. Und diese drei Dinge hat Gott für uns und für die Gemeinde einfach in die Welt gesetzt letztendlich. Ja. Das Wort, dass wir nachschauen können, den Glauben in unseren Herzen und die Möglichkeit zum Gebet. Ihn um etwas bitten oder einfach mit den Dingen zu ihm zu kommen. Ja, es gibt viele Religionen, die machen irgendwelche Klimmzüge und Dinge und so Art Gebete und Verse und auswendig und alles Mögliche, aber irgendwo nicht das, was wir eigentlich haben, das ist Gebet in Form Reden mit Gott. Reden mit dem lebendigen Gott, der auch umgekehrt zu dir spricht. Und das ist der Vorteil des neuen Bundes. Wir, jeder Gläubige, hat den Zugang zum Thron der Gnade, hat den Zugang zum Vater, hat den Zugang zur Hilfe, zu dem, was er braucht. Und ich will das immer wieder predigen. Vielleicht sagt der eine oder andere, das hängt mir jetzt schon vom Ohren raus. Aber das war ganz gut. Wenn es da schon mal richtig raushängt von den Ohren, dann ist es gut, weil dann hast du es zumindest aufgenommen und dann lass noch richtig in dich rein und dann bringt es Frucht. Das, was du hörst, bringt Frucht, bringt Ergebnisse. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Das sagt Jesus zu dem Thema. Und wenn du es immer wieder hörst, und der Paulus sagt es auch, wir sollen immer wieder hören und genau hinhören, bringt dir Wachstum im Glauben. Bringt dir geistliches Wachstum, bringt dir Wachstum in der Erkenntnis, in der Liebe, in der Gnade, in allen Dingen Gottes. Du wächst im Vertrauen auf sein Wort. Ja, wenn du das hörst und immer wieder hörst, irgendwann macht es einen Klick und dann handelst du danach. Und das ist das Thema, der Glaube handelt. Solange er nicht handelt, ist es kein Glaube im biblischen Sinn. Manche glauben, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Ist auch eine Art von Glauben, aber es ist nicht der biblische Glaube. Wenn wir aber dieses Wort anfangen zu leben, werden wir immer erfolgreicher, siegreicher und gesegneter. Ja? Auch wenn die Widerstände da sind, die leugnen wir nicht, aber wir gehen trotzdem durch. Wir werden immer beständiger. Eine Frucht des Geistes ist auch dieses Wort Geduld. Das haben wir gar nicht überhaupt, das man nicht gerne mag. Ja, weil man unter Geduld ganz was Falsches versteht. Und Geduld oder Ausharren ist ein Wort, das in der Bibel sehr oft vorkommt und darum auch sehr wichtig ist. Das andere Wort, das vielleicht, kommt nicht oft vor, wenn überhaupt. Also das braucht man nicht. Das ist einem Glauben entgegengesetzt. Aber das Ausharren, das Beständigsein im Glauben, bis hin, dass das Ziel erreicht ist, das ist eine sehr wichtige Sache. Und das lernen wir dadurch. Und er sagt, wir sollen gesegnet sein, um ein Segen zu sein. Wenn bei uns das funktioniert, sind wir fähig, die Segnungen Gottes wieder weiterzugeben und wir verbreiten sozusagen Gottes Wohlgeruch. Ja, wir verbreiten ihn, wir verbreiten für die Ungläubigen oder diejenigen, die zwar von Gott gehört haben oder von Jesus, aber ihn eigentlich nicht kennen, diesen Geruch, wo sie dann sagen, Mensch, das möchte ich eigentlich auch haben. So soll man sein. Und das immer wieder predigen, immer wieder hören. Und predigen ist ja jetzt nicht bloß, was ich sage, sondern auch, wenn du liest im Wort, wenn du liest in einem guten Buch, das dir das Wort auslegt, dann ist es dasselbe. Du hörst es, du verarbeitest es, du lässt es in deinen Geist verwurzeln. Und dann bringt es die Frucht. Und der Jakobus, der geht dann den nächsten Schritt. Und er sagt, seid aber auch Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Ja, es ist wunderbar und richtig und gut, das Wort Gottes zu hören und immer wieder zu hören. Aber er sagt, sei auch dann ein Täter. Wenn du das, was du liest, in die Tat umsetzt, weil du dem Glauben geschenkt hast, was du gelesen oder gehört hast, dann bist du ein Glaubender geworden. Der Jakobus, ich habe den Vers jetzt da irgendwo abgehackt, er geht da weiter und sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Auf Bayerisch, man schmiert sich selber aus. Wenn man immer bloß hört und hört und das nicht leben kann, wenn das einfach nicht funkt und wenn man das nicht lebt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, was die da predigen, was sie da schreiben, ist recht und gut, aber es funktioniert nicht. Und der nächste Gedanke, dann ist vielleicht was falsch und dann hörst von irgendjemand ganz was anderes, ach, vielleicht ist jetzt das das Richtige und schwuppdiwupp, bist irgendwo ganz woanders. Das sind dann die Folgeprozesse. Ja. Jakobus sagt weiter, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Also wer das erkannt hat, wer dabei geblieben ist, wer das, was er gehört hat, nicht wieder vergessen hat, weil es geht ja auch schnell. Du hörst heute eine Predigt und morgen, was hat er jetzt eigentlich gestern gesagt? Nächste Woche, was war eigentlich letzte Woche? Ja, man ist, der Mensch vergisst viel zu schnell. Wenn aber das immer wieder hören zu einem Bestandteil deines inneren Menschen wird, dann vergisst es nicht mehr. Du kannst es vielleicht nicht wortwörtlich sagen, was jetzt letzte Woche war, aber du hast es verinnerlicht und du fängst dann ganz automatisch an, das zu leben. Darum werden wir immer wieder hören. Darum reicht es nicht, wenn du sagst, ich habe die Bibel jetzt einmal durchgelesen, fertig. Solche Leute gibt es auch. Aber so ist die Bibel nicht. Das ist nicht der Roman von irgendeinem Bestseller-Autor, sondern es ist das lebendige Wort Gottes, das wir hören und leben sollen und das lebendig ist. Und der Geist macht dir das Wort lebendig. Das, was du gestern vielleicht gelesen hast und dir hat es nichts gesagt, kann morgen dir Horizonte öffnen, weil plötzlich der Geist die Offenbarung über diese Schriftstelle gibt und sagst, aha, also dir geht die Lampe an. So ist es und dann kannst du danach handeln. Du hast Offenbarung bekommen und es wird funktionieren. Und der Geist bestätigt das Wort, das zur Offenbarung geworden ist. Er wird nicht den Buchstaben bestätigen, sondern das offenbarte Wort in dir, das du immer wieder gelesen und gehört hast. Also ein Täter des Werkes sollen wir sein und wir sollen es einfach tun. Und die Folge davon ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Glücklich wirst du sein in dem, was du tust. Es wird dir gelingen, du wirst Glück haben. Es wird immer wieder so ausgehen, dass es für dich passt. Auch dann noch, wenn du einen Fehler machst. Das ist ja das Interessante. Wir denken immer, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt kann mich Gott nicht mehr segnen, jetzt ist alles vorbei. Gott weiß, dass wir Fehler machen. Es ist keiner anwesend, der ohne einen Fehler hier ist. Wir werden lieber anders, aber es ist mal so. Manchmal denkst du falsch und manchmal redest du falsch und manchmal handelst du falsch. Manchmal kommt dann diese Retourkutsche und das Ergebnis. Aber Gott ist nicht so, dass er schon mit dem Stock wartet, wenn ich den erwische. Er weiß doch, dass wir schwach sind und er sagt selber, Jesus wurde in allem versucht, nur dass er keinen Fehler machte, damit er uns rechtfertigen kann. Ja, wenn du einen Fehler gemacht hast, ist die Rechtfertigung durch Jesus schon wieder für dich da. Parat. Und du kannst es nehmen und du kannst das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Du kannst, wenn du gesündigt hast, um Vergebung bitten. Du kannst dieses Blut einfach benutzen. Es ist bereits vergossen. Du brauchst ihn nicht noch mehr kreuzigen. Du brauchst ihm nicht noch mehr einen Nagel hineinschlagen. Das Blut ist ja schon vergossen. Jetzt ist es einfach da. Es ist einfach da für dich und für mich. Und wenn du im Glauben an dieses Opfer, an dieses Blut kommst, wirkt es einfach für dich. Es wirkt ganz einfach, völlig unkompliziert. Und wir, sagt er, werden in unserem Tun glücklich sein, erfolgreich sein. gesegnet sein. Nur ist es Dummheit, wenn man weiß, ich kann jetzt mit meinen Anliegen zu meinem Vater gehen, ich kann hintreten zum Thron der Gnade, kann ihm bitten im Namen Jesus und kann ihm vertrauen und glauben, ich kann ihn auch mal was fragen und er wird mir antworten. Und dann tut man das nicht. Dann kommt man und man erzählt einen Versal auf, das man auswendig gelernt hat. Es ist doch Dummheit an sich. Es ist nicht ein Täter des Wortes zu sein. Dann schaut man ins Wort hinein, was Jesus über Gebet gelehrt hat. Und dann wissen wir, was er sagt und dann handeln wir danach. Und dann sind wir die Täter geworden. Ja? Wenn du weißt, dass er in seinem Namen dir Vollmacht gegeben hat über Dämonen und du nutzt diese Vollmacht nicht und befehlst den Dämonen nicht, was nützt es dir? Ja. Der Jakobus schreibt einmal weiter, was nützt es einem, der keine Kleidung hat und friert und du sagst, geh hin und wärm dich und gibst ihm aber nicht, was er braucht. Dasselbe Blödsinn. Wenn du weißt, dass Gott Lobpreis und Danksagung liebt und du preist ihn nicht und du dankst ihn nicht, was nutzt es ihm und was nutzt es dir? Das sind mächtige geistliche Waffen. Ja, das heißt aber auch nicht, dass nicht jemand unter Druck kommt, dass du jeden Tag und jeden Tag 2-3 Stunden das tun musst. Auch nicht. Die Herzenseinstellung dahinter muss passen. Ja, du kannst 3 Stunden am Tag Lobpreis, christliche Lieder singen. Ja, und du kommst bloß bis zur Decke. Du kommst nicht bei Gott an, weil dein Herz dahinter, deine Haltung dahinter, die Einstellung nicht passt. Also, schau dir deine Einstellung an und dann genügen vielleicht 5 oder 10 Minuten und du hast es erreicht. Ja, sei doch einfach mal dankbar. Wenn du unzufrieden bist, dann sei einfach mal dankbar und schau, was ja schon passt und was ja schon gut ist und was Gott getan hat. Und fang einfach da mal an zu danken. Und ganz schnell wird die ganze Unzufriedenheit über den anderen Dingen verschwinden. Und Gott wird es ersetzen mit Glauben und Vertrauen, dass auch diese Dinge sich zum Besten richten. Denn bei Gott sind keine Dinge unmöglich. Und dann funktioniert es plötzlich. Und wenn es funktioniert hat und du Gebetserhörungen bekommst und dein Leben vorwärts kommt, dann wirst du wieder mutiger im Glauben. Und du kannst anfangen, Gott für größere Dinge zu glauben und ihm zu vertrauen, auch wenn die Umstände, die komischen, so ganz laut schreien. Die schreien manchmal furchtbar. Aber du vertraust einfach Gott. Nein, das stimmt nicht, was das Zeugs rundherum blärt. Es steht geschrieben, weil du weißt, was du gehört hast. Dann hast du es nicht vergessen. Dann kannst du sagen, es steht geschrieben. Als Jesus vom Teufel versucht wurde, war er nicht ein vergesslicher Hörer. Er wusste, was geschrieben stand. Ich glaube nicht, dass Jesus zuerst einmal die Schriftrolle genommen hat und nachgeblättert hat, was jetzt wirklich geschrieben steht. Jesus hat es aus dem Geist heraus gewusst, was das richtige Wort jetzt für die Situation ist und hat gesagt, es steht aber geschrieben. Er hat der Lüge des Teufels die Wahrheit des Wortes entgegengestellt. Mit dem Herzen dahinter, dass er der Wahrheit glaubt und dem Teufel seinen Lügen nicht glaubt. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden, dem Wort zu glauben und nicht der Lüge zu glauben. Und einfach nur, ja, ich glaube eh an Gott, warum tut denn der nichts? Der Jakobus schreibt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Aber auch die Dämonen glauben und zittern. Aber selbst die glauben, dass nur einer Gott ist. Die kennen diesen Gott. Die wissen genau, wer Jesus ist. Die kennen auch den Paulus. Die kennen auch unseren Vater. Aber sie haben Angst vor ihm. Sie zittern. Sie zittern nicht, weil es kalt ist, sondern weil sie Angst haben. Wenn so einer kommt, und wenn so einer den Namen des Herrn, der Herrscharen, den Namen Jesus benutzt, dann wissen sie, dass sie nichts entgegenzusetzen haben. Darum zittern die. Und so wirkt der Glaube mit seiner Handlung zusammen und dann bringt es erstes Ergebnis. Wenn ein Mensch nur glaubt, handelt nicht, bringt es kein Ergebnis. Wenn jemand handelt, aber eigentlich das gar nicht glaubt, er macht es bloß jemandem nach, funktioniert es auch wieder nicht. Diese zwei Dinge müssen zusammen und dann funktioniert alles. Das andere ist der Zweifel. Wenn aber nicht, ja, kennst du das? Wenn es aber doch nicht, kennst du nicht. Das ist schön. Das sind die, die halt nicht hier sind. Das sind die Menschen des Augenblicks, sagt das Wort. Die glauben heute und morgen, sieht es mal nicht ganz so gut aus, ist schon wieder alles weg. Das sind, wie der Jakobus da schreibt, die Menschen des Augenblicks. Zweifler, die nichts empfangen. Und ich sage nicht, wenn einmal zweifelnde Gedanken aufkommen, dass du dann gleich ein Zweifler bist und jetzt ist wieder alles verloren, jetzt hast du gezweifelt, ach, wie schade, alles vorbei. Das sind ja bloß Gedanken. Problem wird, wenn der Zweifel im Herzen ist. Ja, du kannst in deinem Herzen den Glauben haben und kannst in deinen Gedanken vom Zweifel attackiert werden. Wenn der Zweifel dich dann aber überrumpelt und dich in deinem Herzen erwischt, dann hast du es tatsächlich kaputt gemacht, momentan deinen Glauben für eine bestimmte Sache. Wenn aber dein Herz fest ist und beständig ist und voll mit Gottes Wort ist, dann kann der da oben mit seinen Zweifeln nicht mehr landen. Das müssen wir einfach sehen. Weil oft ist so, ach, jetzt habe ich gezweifelt. Ach, schlimm. Nein, ist nicht so schlimm. Widerstehe, gehe entgegen und der Zweifel wird wegfliegen, wie ein Vogel wegfliegt. Und oftmals, und der Geist offenbart es manchmal, sind solche Zweifelgedanken oder so quälende Gedanken, die nicht aufhören, dämonische Geister in einer Form, wenn man es oft mal im Geist sehen kann, von einem Vogel oder von einem Geier, fliegt so rum, wupp, landet. Und dann fängt er an zu erzählen. Und er erzählt dir nichts Gutes, er erzählt dir dauernd das Verkehrte. Und dann musst du darauf reagieren und den wieder wegschicken. Ja. Und deinen Kopf und dein Hirn unter das Blut Jesu stellen. Das sind die Waffen, die wir entgegensetzen. Ja. Und dann kann dein Glaube wieder weiter sprechen und handeln. Denn wenn der Glaube nicht tätig wird, ist er eben tot. Nutzlos, selbstbetrügerisch. Es funktioniert einfach nicht. Ich lese mal zwei Beispiele aus dem Lukas und aus dem Johannesevangelium. Die Jünger waren ja bekanntlich Fischer. Und es war ihr Beruf und sie haben das einfach gemacht. Und da steht dann, als Jesus aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Kommt, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Ja, interessant. Also dieser Petrus, der kennt sich aus. Er ist Berufsfischer und wenn die ganze Nacht nichts zu fangen war, dann ist auch in der Früh nichts zu fangen. Aber er glaubte dem, was Jesus sagte. Und darum sagt er, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Ja, und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen, und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Der war total fertig. Ja, der Petrus war fertig. Sowas ging in seinem Fischerkopf nicht hinein. Ein Wunder, ein mächtiges Wunder. Nur auf das Wort hin gehandelt. Ja. Zuerst hat er dasselbe gemacht, aber nicht aufgrund des Wortes. Er hat die ganze Nacht gefischt und hat nichts gefangen, weil er die Grundlage des Wortes nicht hatte. Und auf das Wort Gottes hin hat er wieder gehandelt, aufgrund des Glaubens. Der Verstand wird wahrscheinlich da und gesagt haben, ach so, Käse, was soll das? Jetzt habe ich nichts gefangen. Jetzt in der Früh, wenn es schon hell ist, was soll man da? Und dann sowas. Es gibt noch eine Stelle eben im Johannes, dasselbe, also ähnliches, man soll sagen. Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, ach, wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Also das war schon, nachdem Jesus gekreuzigt war. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und sie konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Warum jetzt gerade auf der rechten Seite, das weiß ich nicht. Und ob vielleicht links einfacher gewesen wäre, stellt heute mal da rechte Seite. Aber genau so haben sie es gemacht, weil Jesus es sagte. Sie haben aber vorher nicht einmal erkannt. Und trotzdem funktionierte das. Sie taten es auf der Grundlage vom Wort Gottes, von Jesu Wort. Nicht im blinden Glauben, ohne eine Grundlage, sondern auf das hin, einfach das zu tun, was Jesus ihnen sagte. Und so ist es auch für uns. Wir sollen das tun, was Jesus uns sagte. Jesus kann dir ganz was anderes sagen wie mir und dir wieder was anderes. Dann wenn ich das tue, was er dir gesagt hat, dann funktioniert es nicht. Und du tust das, was dir gesagt worden ist, dann funktioniert nicht. Jeder genau das, was Jesus dir sagt. Geh hin und handle danach. Und so geht es schon los bei der Bekehrung. Das Wort Gottes sagt, dass du an Jesus glauben sollst, ihn bekennen sollst und du gerettet werden wirst. Und da kann nicht ich das für dich tun und du nicht für mich, sondern jeder, nachdem er Offenbarung darüber bekommen hat, weil er das Wort gepredigt bekommen hat. Und dann kann er sagen, ja, ich mache das, ich bekenne, dass Jesus mein Herr ist, ich will ihn als Herr haben, ich lade ihn ein in mein Herz, ich will, dass Jesus mein Herr, in dem Fall eben der Chef in meinem Leben ist, der Big Boss, ja, Jesus, der Meister oder der Gebieter, wie manche da so komisch sagen, auf jeden Fall der sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Derjenige, der mein Leben ab jetzt bestimmt. Das bedeutet, Jesus als Herrn anzunehmen, als Herrn zu bekennen. Und da stehen in manchen Gottesdiensten viele Leute auf. Die einen, die glauben das und sie sprechen es und es funktioniert. Die anderen stehen auch mit auf, glauben es aber eigentlich gar nicht und es funktioniert nicht, obwohl sie die gleiche Handlung tun. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenarbeiten muss. Und wenn es bloß ein Werk ist, aber ohne Glauben, ist eben auch genauso tot wie der Glaube ohne ein Werk. Es kann ja sein, dass einer drin sitzt, der ist total berührt und er kapiert es und jawohl, und dieser Jesus, aber er handelt nicht. Er bekennt einfach das nicht. Er bringt es nicht über die Lippen, er traut sich nicht aufzustehen, er schon gar nicht nach vorne zu kommen. Denn was könnten jetzt die anderen sagen? Ja, vielleicht ist ja noch jemand dabei, den man aus der Verwandtschaft oder den man gut kennt und dann schämt man sich und der ist vielleicht eh schon dagegen und dann traut man sich nicht, das zu tun, was man eigentlich von innen heraus tun sollte. Und dann tut man es nicht und dann gibt es kein Ergebnis. Wenn Jesus wirklich der Herr eines Menschen ist, streckt sich der Mensch danach aus, zu wissen, was sein Herr von ihm verlangt, was sein Herr ihm aufträgt zu tun, und er wird es tun, weil er ihn liebt. Ja? Wenn der immer bloß wissen will, was sein Herr ihm alles zu geben hat, das ist so recht und gut. Der Herr, der gibt auch und er ist ein gnädiger Gott. Aber das ist sehr einseitig. Ja, es gibt viele, die können dir die ganzen Verheißungen und Versprechen Gottes in einer Reihe aufsagen, aber von den Dingen, was der Herr sagt, was du verlassen hast, wollen sie nichts davon wissen. Auf Dauer wird es wohl nicht so funktionieren. Gut. Glaube ist eine Sache, die wachsen kann. Glaube kann aber auch verkümmern. Aber das Wort sagt, dass der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt, aus der Lehre, aus dem Lesen oder auch Sehen, wie der Glaube wirkt, kommt. Ja, und die Verkündigung muss der Wahrheit entsprechen. Du kannst da eine Predigt hören und die stimmt hinten und vorne nicht. Dann kommt aber auch nicht der Glaube hervor. Kommt eigentlich ein Zweifel hervor oder ein Unglaube oder ein Irrglaube. Also, darum heißt es eben hier, dass es die Verkündigung des Wortes Christi sein muss, aus der dieser Glaube entsteht. Und wenn wir das mal ein bisschen verdeutlichen, dann müssen wir sagen, Glaube entsteht durch das genaue Hören des Wortes mit einem offenen und willigen Herzen. Ja, viele meinen, ich höre bloß die ganze Zeit dauernd eine CD und in der Nacht soll auch noch eine CD laufen, weil dann hört man auch, weil ja der Glaube aus dem Hören kommt. Ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Ich glaube, dass man mit ganzem Herzen, mit einer Willigkeit hinhören soll, ob du jetzt Wort liest oder ob du Predigt hörst, ist egal. Aber die Einstellung dazu ist das Richtige. Wenn du das haben willst oder wissen willst, was jetzt da gesagt wird oder was da geschrieben steht und was das für dich bedeutet, dann hast du die richtige Haltung. Du willst es wissen, weil du das tun willst. Ja? Nicht bloß, du willst das wissen, damit deine fleischlichen Bedürfnisse befriedigt sind und dann lebst du deinen Stiefel weiter, das ist die richtige Haltung einfach nicht. Du willst es einfach wissen, was Gott sagt in seiner Gesamtheit. Auch selbstverständlich die Verheißungen und die Segnungen. Wer will die nicht? Und Gott will sie auch geben und er weiß, dass wir sie brauchen. Aber die Ausgewogenheit muss rein. Ja, und dieser Glaube bringt dann die Ergebnisse hervor. Er bringt hervor, dass du danach handelst. Ja, er bringt es einfach hervor. Wenn wir das Beispiel nehmen, eben geben. Ich habe gestern erst am Fernsehen war noch eine Predigt. Das ist das Thema geben. Du kannst geben, aber du kannst noch mehr sein. Du kannst ein Geber sein. Ja, du kannst zwar was geben, aber deine Haltung ist nicht die Haltung eines Gebers. Du gibst, weil du im Hinterkopf denkst, dann bekomme ich so und so viel Mal zurück. Oder du gibst, weil du ein Liebender bist, weil du jemandem helfen willst, weil du eine Sache unterstützen willst, die für dich die gut ist. Und das ist die richtige Haltung dabei. Dann bist du wirklich ein Geber. Jesus sagt, wenn du gibst mit deiner rechten Hand, dann soll die linke das nicht einmal wissen, was die rechte gegeben hat. Nicht, dass die linke dann schon rechnet, wie viel kommt jetzt da rein. Ja, so funktioniert es nicht. Dieser Automatengott, den gibt es nicht. Gott ist eine Person und er sieht dich als Gesamtheit. Er sieht die gesamte Person und er sieht dein Herz und er sieht mein Herz. Er sieht das, was schon gut ist, und er sieht auch nur die Fehlhaltungen. Aber er hat nicht ein Problem damit, sondern er arbeitet an uns. Das ist das Gute dran. Also der Glaube entsteht durch das genaue Hören des Wortes, das Wort der Wahrheit. Und dann wird es zu einer Offenbarung in dir. Dann macht es, aha, dann macht es diesen berühmten Klick, dann geht die Lampe an, und dann ist es aber auch nicht mehr schwierig, daraufhin zu handeln. Wenn die Offenbarung fehlt und du handelst bloß aufgrund des Wortes, weil du es ja im Verstand erfasst hast, ist es immer noch ein bisschen schwer, zäh und naja, muss das jetzt sein? Eigentlich möchte ich ja ganz was anderes tun, aber ich muss ja gehorsam sein, das ist dann dieses Schwierige, das Zähe. Wenn es aber zur Offenbarung geworden ist, wenn es lebendig geworden ist, dann ist es einfach und dann tust du es ganz einfach, dann ist es kein Problem und dann willst du das auch tun. Und wenn du etwas tun willst, dann hast du auch Freude dabei, wenn du es tust. Wenn du etwas tust, das du eigentlich gar nicht tun willst, kannst du zwar noch höflich dabei grinsen, aber die Fassade bröckelt. Hinter drin sieht es anders aus. Und wenn dieses Wort Offenbarung geworden ist, wird eine Reaktion kommen. Hundertprozentig. Es geht gar nicht anders. Weil der Geist anfängt, dich zu schieben und zu treiben. Und ja, weil die Willigkeit einfach da ist. Das ist dann der Herzensglaube, von dem die Bibel spricht. Denn, sagt Jesus, mit dem Herzen wird geglaubt. Ja, der Paulus war es, Römer. Mit dem Herzen wird geglaubt, nicht mit Verstand geglaubt. Der Verstand hat seinen Platz und er ist wichtig und ist gut. Aber der Glaube muss im Herzen sich offenbaren. Und dann kann er sich durch den Verstand und durch die Handlungen daraufhin ausdrücken. Das ist die Basis und dann macht es Spaß. Ja, mit dem Herzen wird geglaubt. In dem Fall bei der Bekehrung zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das ist die Tat dabei. Ja, und die Aussage ist einfach so, der Glaubende, der Herzensglauben, der glaubt einfach. Der weiß einfach, dass er weiß, dass das so ist und dass der glaubt. Und der andere, der bemüht sich vielleicht zu glauben. Und der Glaubende sagt, das ist einfach kein Wenn und kein Aber. Und der andere, wenn aber und was aber und wie aber und ja, vielleicht gibt es ja nicht zu, aber es steckt dahinter. Und der Paulus schreibt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegung. Ja, ohne zweifelnde Überlegung. Wenn und aber und wieso und weshalb und da nicht. Und ja, uns geht es oft so wie der Petrus beim Fischen. Ja, Herr, ich habe noch die ganze Nacht schon gefischt. Nichts haben wir gefangen. Ja, Herr, ich habe eh schon 10-mal gebetet und noch nichts ist passiert. Ist ungefähr dasselbe. Ne? Dann sind wir wieder bei der Geduld und bei der Ausdauer. Da schließt sich der Kreis schon langsam wieder. Ja. Und um an so einen Kreis zu brechen, darum predigt es. Nicht um irgendjemanden jetzt den Daumen drauf zu drücken. Du schlimmer du. Du zweifelst die ganze Zeit, du machst es falsch. Nein, sondern wir sollen es erkennen, damit wir diese Kreise, diese Teufelskreise, zerbrechen können. Und da sind wieder Entscheidungen einfach notwendig. Ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegung sollen wir beten. Und dann fangen wir an und der Geist gibt so Offenbarungen. Die blitzen so kurzzeitig manchmal auf, weil man eine gute Zeit im Wort hatte und weil man in der Salbung war. Das ist schön und es ist gut. Aber wenn du solche Offenbarungen bekommst, diese Aha, dann sieh zu, dass du es morgen auch noch hast. Es kann nämlich sein, dass du es morgen schon wieder vergessen hast. Ja? Auch eine Offenbarung muss sich erst festigen in uns. Denn es gibt da ein paar so komische Gestalten, die sind daran interessiert, dass ja diese Offenbarungen ganz schnell wieder verschüttet werden, zugedeckt werden, vergessen werden, mit Zweifel und mit Irrtum bedeckt werden. Weil der weiß nämlich ganz genau, wenn diese Offenbarung sich verwurzelt und lebendig ist in dir, dann kann er gar nichts mehr dagegen tun. Dann hat er einfach verspielt. Das ist das Gleichnis vom Sämann, dieses Beispiel. Ja, wenn das Wort durch die Predigt, durch das Lesen hineingesät wird. Und dann ist es Offenbarung, wenn es in den Boden gesät wird, ja, ist Offenbarung geworden. Und dann geht's los. Kann man dann nachher nochmal drauf, was dann alles für Taktiken angewendet werden, um diese Offenbarungen des Wortes wieder kaputt zu machen. Es soll einfach lebendig, es soll sich festigen. Es soll zur so tiefen Offenbarung werden, so wie das Gehen oder das Reden oder das Atmen oder das Essen. Das machst du auch ganz automatisch. Du hast es aber klein, als du klein warst, als Kleinkind, als Säugling, hast du es lernen müssen. Ja. Jedes Neugeborene muss anfangen zu atmen. Ja, irgendwann lernt es zu gehen und fällt hin, aber überlegst du halt noch, wie muss ich jetzt gehen, was muss ich jetzt machen? Du gehst ganz einfach. Es ist sozusagen Offenbarung geworden. Du lebst es so. Ja. Wenn dich jemand was fragt, dann redest du einfach, gibst eine Antwort. Ganz normal. Und so normal soll unser Handeln aufgrund des Wortes Gottes werden. Siehst, ich weiß, ein sehr hohes Ziel. Und auf dem Weg dorthin werden wir oft einmal stolpern. Aber es ist nicht ein Ziel, das man niemals, nie erreichen kann. Aber das Ziel müssen wir vor Augen haben. Und dann, was notwendig ist, dran setzen, das Ziel zu erreichen. Und setzt dir das Ziel nicht zu kurzfristig, weil dann hast du es nicht in dieser kurzen Zeit erreicht und dann bist du wieder frustriert. Sondern es ist eine längerfristige Sache. Ja, und dann musst du dir selber zwischendurch immer wieder mal selber Fragen stellen. Wo stehe ich jetzt eigentlich? Glaube ich jetzt wirklich? Oder mache ich bloß noch ein religiöses Gemeindesystem mit, weil es ja so der Brauch ist und weil man ja da, alle anderen gehen eben auch hin und naja, tut ja ganz gut, es passt ja schon. Oder glaubst du wirklich das, was Gott sagt und handelst du im Glauben? Paulus schreibt einmal, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Ja. Und das soll man auch immer wieder tun. Aber das soll jeder für sich tun und nicht eine den anderen prüfen, ob er noch glaubt. Ja. Glaubst du noch? So ungefähr, packst du ihn hinterm vorn und schüttelst ihn durch. Das war sowieso ein Schauspiel. Aber wenn du zu dir ehrlich bist und nicht in Verdammnis gerätst dadurch, brauchst du nicht. Ja. Das brauchst du absolut nicht, weil selbst wenn du im Glauben ein bisschen schwach geworden bist, deshalb bist du erstens nicht verdammt und zweitens gibt es immer wieder Möglichkeit, vorwärts zu gehen und einen Glauben wieder aufzubauen. Aber dort, in diesem Bereich, spielt sich so dieser grundsätzliche geistliche Kampf ab. Der Kampf des Glaubens, der gute Kampf des Glaubens. Das Wort, die Offenbarung des Wortes in uns festzumachen. Dass es auch in 3 Jahren noch fest drin ist und auch in 3 Jahren wir noch danach handeln und nicht dann wieder ganz was anderes tun. Ja, und dieses Gleichnis von Sämann, das drückt es so deutlich aus. Am Anfang war es beim ersten Fall, da heißt es, sogleich kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie hineingesät worden ist. Ja, das ist ein Kurzblitz an Offenbarung gewesen. Sofort ist er wieder da, weg, ist schon wieder vergessen, ist schon wieder vorbei. Beim nächsten heißt es, wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, ärgern sie sich sogleich und gehen wieder weg vom Wort. Da gibt es schon Schwierigkeiten, jetzt bin ich zu dem Glauben gekommen und jetzt schau das an. Dauernd Schwierigkeiten. Da gehe ich nie mehr hin. Ja, ich höre solche Dinge von manchen Leuten. Da, wenn ich hingehe, dann geht es mir hinterher immer schlecht. Aber das Wort soll geraubt werden dadurch. Ja, dass es nicht zur Offenbarung kommt. Es soll aber Offenbarung werden. Beim nächsten ist es das Problem, die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das ist ein Problem in einer Welt, wie wir sie haben, wo du schon fast nicht mehr raus kannst aus dem ganzen Druck, der rundherum lastet, ob das von Arbeit oder sonstigen Dingen ist, das du schon fast tun musst. Oder du machst gleich direkt einen Aussteiger. Ja, und das sind aber genau die Dinge, wo der Zeitgeist den Menschen damit knechtet, dass sie ja nicht Zeit haben für das Wort. Dass sie ja nicht Zeit haben, das Wort Gottes zur Offenbarung werden zu lassen und zu festigen. Dauernd ist irgendwas, das das Wort wieder erstickt. Ja, also ich rede in dem Fall schon aus Erfahrung. Vielleicht habt ihr Erfahrungen auch schon gemacht. Aber es erfordert wieder Entscheidungen für uns. Jeder für sich. Und dann kommen die Letzten, da heißt es, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, 30 und 60 und 100-fach. Das ist unser Ziel. Das Wort aufzunehmen und nicht mehr loszulassen und nicht mehr ersticken zu lassen und nicht mehr vom Feind rauben zu lassen und uns auch nicht gleich daran ärgern, wenn es mir nicht gerade so funktioniert. Ja. Also die Dinge, ich glaube, die sind uns alle ziemlich bekannt von A bis Z. Aber wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Auch wenn es manchmal nicht so lustig klingt. Aber wir gehören nicht zu denen, sagt das Wort, die zurückweichen. Wir gehen vorwärts. Denn der Glaube an das Wort Gottes hat Kraft. Im Galater 5,6 steht, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Nicht die Beschneidung hat Kraft, das Unbeschnittensein hat keine Kraft, sondern der Glaube hat Kraft. Und das ist ein bisschen mit der Übersetzung oder mit dem Satzbau. Der durch die Liebe wirksame Glaube, da meint man immer, man muss zuerst irgendwo lieben und dann kann man erst glauben. Ich sage es einmal ganz einfach, was der meint, die Auswirkung des Glaubens ist Liebe. Ja? Ein Glaubender fängt an zu lieben, weil der Glaube zusammen mit Hass oder sonstigen Dingen, der biblische Glaube nicht funktioniert. Der göttliche Glaube funktioniert zusammen mit der Liebe. Und das hat die Auswirkung. Ja. Wenn du ein Glaubender geworden bist, wirst du ein Liebender sein. Weil diese beiden Dinge gehören unweigerlich zusammen. Eben nicht so umgekehrt. Du musst jetzt recht viel lieben und recht viel gute Dinge tun, damit du im Glauben stark wirst. Das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Sondern weil du ein Gläubiger bist, ein Glaubender bist, wirst du in Liebe handeln. In der Hoffnung für alle steht, bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Ja, der Glaube offenbart sich in Liebe. Wenn Jesus die Kranken geheilt hat, er hat es nicht unbedingt geheilt, ja, weil die halt krank sind, sondern weil, es steht da immer drin, er erbarmte sich drüber, er hat diese Menschen geliebt und deshalb hat er sie geheilt. Darum wurde sein Glaube aktiviert. So hat sich sein Glaube ausgedrückt. Er hat diese notleidenden Menschen geliebt. Wenn wir gerade das Beispiel nehmen, von dem einen, der schon über 30 Jahre dort an dem Teich, Bethesda oder wie der geheißen hat, Bethesda, der lag dort schon so lange und war nicht fähig, als erster reinzukommen, wenn der Engel das Wasser bewegt hat. Und Jesus wusste das plötzlich. Ja, er bekam mit Sicherheit vom Heiligen Geist eine Offenbarung, einen Tipp sozusagen, geh dorthin, da ist einer. Da ist einer, der betet zu mir. Da waren viele dort. Da waren jede Menge krank. Und Jesus ging genau zu diesem einen. Also muss da irgendwo ein Unterschied da gewesen sein. Wahrscheinlich war dieser eine wirklich ein Glaubender. Und die anderen, naja, die haben halt mal so, probieren wir es mal wahrscheinlich. Auf jeden Fall muss da ein Unterschied gewesen sein. Und genau den hat Jesus geheilt. Da hat sich der Glaube in Liebe ausgedrückt. Wir können diesen Glauben in dieser Liebe leben. Das sagt dieses Wort Barmherzigkeit, das in der Bibel oft vorkommt, gehört damit dazu. Und Jesus lehrte es auch in vielen Gleichnissen, dass man so handeln sollen. Es gehört einfach da zusammen. Und manchmal sollen wir für die anderen was tun oder irgendwas tun, auch wenn es uns nicht selber in den Kram passt. Wenn man das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nehmen. Da hat es ja möglich, dass dieser Samariter nicht unbedingt Zeit gehabt hat und hat sein Geschäft eigentlich zu tun gehabt. Er war da auf Reisen. Und trotzdem hat dieser Mann sich den Verletzten angenommen, hat den in die Herberge gebracht und hat ihn versorgen lassen. Und Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Das ist Barmherzigkeit. Ja, und wir denken oft, oh mein, haben wir gar nicht Zeit dazu. Ich muss ja noch dieses und muss ja noch jenes und sowieso ist schon alles zu viel. Aber eines müssen wir wissen, Gott sieht die Sache. Und er vergisst es nicht. Ja, was du tust, sieht er und er vergisst es nicht. Ja, der Hebräerbrief sagt uns, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Ja. Ungerecht wäre, wenn er es vergessen würde. Aber Gott ist nicht ungerecht und er vergisst dein und mein Werk nicht. Egal, wo im Verborgenen du irgendwas Gutes getan hast, er vergisst es nicht. Und der Lohn ist 100% sicher. Und du brauchst auch nicht unbedingt jetzt dich im Glauben quälen und ganz fest an diesen Lohn glauben. Ja, da wärst du wieder so ein Automatengott, der nur was gibt, wenn ich ganz, ganz fest glaube. Sondern wisse einfach, er hat es gesehen. Und er ist treu und er liebt dich und er gibt dir den Lohn. Den besten Lohn, vielfältig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in richtiger Form. Ja, nicht bloß hier Geld rein, hier Geld raus. Er gibt dir das, was du brauchst und was für dich gut ist. Und zum richtigen Zeitpunkt wird er das geben. Er wird es nicht vergessen. Denn er sieht auf das glaubende Herz, auf deine Haltung, auf deine Einstellung in der Sache und nicht bloß immer auf den komischen, zweifelnden Verstand. Wir sollen unseren Gott als unseren liebenden Vater kennenlernen. Es gibt viele Glaubenslehren, die in so die Richtung gehen. Du musst nur ganz fest glauben und du musst glauben und diesen Druck glauben. Den wollen wir nicht vermitteln, absolut nicht, weil das ist, sondern wir wollen den Glauben vermitteln, der mehr als Vertrauen sich ausdrückt. Wenn ein Mensch seinen Vater im Himmel kennt, wirklich kennt, dann vertraut er ihm und dann glaubt er ihm. Dann hat er nicht mehr das Problem mit dem Glauben, ich muss aber jetzt, boah, und jetzt muss ich jeden Tag 1000 Mal dasselbe sagen und bekennen, sonst funktioniert es nicht. Ja, das Bekenntnis und der Glaube hat schon seinen Platz, aber nicht dieses Automatending. Das funktioniert nicht. Der Hiob, der sagt einmal, Herr, ich konnte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ja, genauso geht es vielen Menschen. Sie kennen Gott vom Hören sagen und wissen, was er vielleicht oder was er gesagt hat und was er tun würde, aber selber ihn zu kennen, es ist nicht. Aber wir sollen unseren Gott, unseren Vater persönlich kennenlernen. Wir sollen Jesus kennenlernen. Wir sollen den Heiligen Geist kennenlernen. Vertrauen aufbauen, das ist die Basis unseres Glaubens. Mit ihm eins werden. Im Gebet mit ihm eins werden in deinen Problemen, in deinen Sachen, wo du nur bitten willst. Ja, es soll nicht ein Monolog sein, sondern ein Dialog. Und ich weiß, dass ich mich jetzt hier vorne leicht hinstellen kann und dieses so sagen kann, was in der Praxis nicht unbedingt so das Einfache ist. Also das weiß ich aus Erfahrung. Manchmal geht es gut, hat man so einen richtigen Draht einfach mit Gott und dann geht es einfach nicht. Das ist aber nicht ein Beinbruch. Dann wart ab. Die Stunde wird kommen, wo es auf einmal funktioniert. Aber vergiss nicht, bleib dran. Die Stunde wird kommen, wo du mit deinem Gott über deine Sache reden kannst. Und wenn das ausgeredet ist, dann wird er handeln. Das ist ganz einfacher, stinkeinfacher Glaube. Ohne die nächsten 14 Tage bekennen. Wir hätten die Dinge alle schon probiert. Ja. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt nach dieser Automatismusform funktioniert. Denn Gott ist ein Vater und eine Person und einer, der uns liebt. Über alles, über alle Maßen liebt er uns. Er liebt dich und mich und diejenigen, die noch draußen sind und noch nicht gläubig sind, die liebt er auch. Ja. Und das Wort sagt, dass Gott treu ist und ein Belohner ist. Und das ist wichtig, das zu wissen. Und wir dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und auf diesem Thron, wo der Thron zur Gnade schon sagt, da gibt es Gnade und auf diesem Thron sitzt einer. Der Herr der Gnade. Und da soll man hingehen und Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4,16 war das. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist ein Wachstum dorthin eigentlich, ein Schritt für Schritt gehen dorthin und reifen in der Sache, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Epheser 4,15 sagt, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ja, wir können hinwachsen zu ihm. Wir können es lernen, ihm zu nahen, mit ihm übereinzukommen, mit ihm in dieses Gebet hineinzukommen, wo Jesus sagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, Türe zu, dass du nicht gestört bist, und dann rede zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Die Pharisäer haben sich draußen hingestellt, an der Straßenecke, mit ihren Gebetsquasten und Riemen und Zeug, und haben lautstark gebetet, damit die anderen gesehen haben, oh, der ist aber, oh, der betet, und der ist gut, und der ist fromm, ein ganz besonderer. Ja, aber das interessiert doch unseren Gott gar nicht. Der hat ganz einfach Interesse an dir. Ja. Und wenn der Pfarrer vorne ein schönes Gewand anhat, dann nutzt das auch nichts. Und wenn der ein schönes Gebet formuliert, jeden Sonntag das gleiche sagt, dann nutzt das gar nichts. Vielleicht hat er kein Zimmer. Vielleicht betet er aber auch doch. Ist ja möglich. Muss ja auch kein Zimmer sein. Es geht ja bloß darum, dass er ein ungestörter Ort ist, wo du und dein Vater reden könnt. Ja, und wir sollen wirklich in dieser Erkenntnis Gottes wachsen. Kolosser 1,10 sagt, dass wir fruchtbringend sein sollen in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ja, indem, dass wir ihn mehr und mehr erkennen, können wir wachsen. dass wir eines Tages wie Hiob sagen können: Herr, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Vorher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Er durfte ja die Herrlichkeit Gottes erleben, nachdem es ihm wirklich schlecht gegangen hat. Wenn man das mal so liest, dann könnte man sich schon die Frage stellen, ja, was soll das denn? Aber ganz zum Schluss sehen wir, wie Gott wirklich ist. Gnädig und barmherzig. Er hat hinterher von allem das Doppelte gehabt. So hat Gott ihn gesegnet. Aber so ist es. Das Buch Hiob, das wird immer ein bisschen gemieden und ist auch für Unbefestigte nicht unbedingt so gut. Aber diese Aussage ganz zum Schluss, und der Jakobus, der zitiert hat das im Moment, dass wir sehen, dass Gott barmherzig und gnädig ist. An Hiob, weil er hinterher das Doppelte empfing. Such nicht in erster Linie die Lösung für dein Problem, sondern dein Problemlöser. Wenn du den gefunden hast, ist die Lösung nicht mehr weit. Wenn du nur die Lösung suchst, laufst du wahrscheinlich dein Leben lang einem Phantom hinterher. Also such den Problemlöser, den, der alles zu tun vermag, den, der dich wirklich liebt. Es gibt niemanden, der dich mehr liebt als dein Vater, der in den Himmeln ist. Selbst wenn du liebe Menschen an deiner Seite hast, er liebt dich noch mehr. Er will noch mehr das Beste für dich. Also such ihn, hab Gemeinschaft mit ihm. Und dann werden sich die Dinge lösen. Eins nach dem anderen. So ist das Wort Gottes. Rede mit Gott ist Gebet. Durch den Heiligen Geist geführt, inspiriert. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen keiner fremden Stimme. Und wenn er das sagt, dann muss das irgendwo auch so möglich sein. Oder? Es ist möglich, dass du, sagen wir als Schaf, ne, die Stimme des Hirten hörst. Und diese Stimme soll man kennenlernen. Gut. Ich höre jetzt einfach hier schlagartig auf. Es sind viele Dinge, die uns wahrscheinlich innerlich angekratzt haben. Vielleicht ein bisschen gestochen haben, vielleicht auch ermutigt haben. Aber das Wichtigste, denk über die Dinge nach, dass es zur Offenbarung wird. Und lass es nicht rauben. Das ist der erste Schritt. Und wenn du sagst, Vater, ich möchte dich einfach noch mehr kennenlernen, das, was ich bisher gehabt habe, das ist mir zu wenig, dann wird er wahrscheinlich der Erste sein, der sagt, oh, da habe ich auch Interesse dran. Also nimm dir die Zeit, ihn noch besser kennenzulernen. Den Problemlöser, den Segner, den, der diesen wunderbaren neuen Bund geschlossen hat. Ja. Und dieser Bund ist ein ewiger Bund, festgemacht zwischen dir und Gott, durch Jesus geschlossen. Amen.